Jeder von uns liebt Geschichten. Ja, sie bringen uns etwas bei, sie fesseln uns und sie sorgen dafür, dass wir auch mal eine komplette Staffel Stranger Things an einem Abend durchschauen können. Aber lassen sich Geschichten auch im Business-Kontext nutzen? Ich sage ja. Und um diese Aussage zu untermauern, habe ich mal einen der besten Geschichtenerzähler Deutschlands eingeladen. Er war Zauberkünstler, ist einer der erfolgreichsten deutschen Fernsehproduzenten gewesen und hilft heute Unternehmen dabei, bessere Geschichten zu erzählen. Hallo Uwe, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Muss ich natürlich liefern, gell? Einer der besten deutschen Geschichtenerzähler, das mag ich ja. Ich glaube, da gibt einige sehr gute Geschichtenerzähler da draußen.
Ja, ich glaube, ich
meisten
auch.
Meisten wurden noch nicht so richtig wach geküsst. Vielleicht kriegen wir das heute hin.
Das sollten wir heute auf jeden Fall hinkriegen, weil ich glaube, dass jeder gute Geschichten zu erzählen hat. Er weiß es nur, die Leute wissen es meistens nicht.
Genau.
Ich würde das Interview heute gerne mal mit einer Frage starten, die du, glaube ich, jedem deiner Gäste auch stellst. Was müssen die Menschen da draußen über dich wissen, damit sie das Gefühl haben, sie wissen, wer du bist?
Das ist so mies, wenn meine eigene Happy-List-Frage gegen mich verwendet wird.
Die ist so gut.
Ja,
muss
verdammt.
Man nehmen.
Die habe ich auch irgendwo, irgendwo kopiert. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, irgendwie David Letterman hat mal gesagt, wenn Sie bei mir gucken, dann sehen Sie was zum zweiten Mal kopiert wurde. aber coole Frage. Also pass auf, was muss man über mich wissen? Ich bin jetzt 41, ich lebe in München. Ich bin Papa und Ehemann und Unternehmer, das schon ziemlich lang. Ich war so mit 16 das erste Mal selbstständig, habe mit 21 meine erste Firma gegründet, eine Schule für Zauberei und Schauspiel in Köln, die recht erfolgreich lief, weil gerade die Harry Potter Filme und Bücher rauskamen. Danke an Joanne K. Rowling an der Stelle
das
Unterstützen meines Businesses. Genau, dann habe ich über verworrene Wege, war ich kurz bei einer Unternehmensberatung, die so das Thema Brandmanagement und Brand Storytelling gemacht hat. Habe da so für Viacom, MTV, RTL, Gruner und Jahr, National Geographic arbeiten dürfen. Mich hat es aber immer zum Fernsehen und zum Film gezogen. Hab dann über verworrene Wege wurde ich weggeheadhuntet, um eine Fernsehproduktionsfirma in Wien zu leiten, eine recht große. Hab dann in Österreich Fernsehen gemacht, hab dann immer gemerkt, dieses Selbstständigsein ist irgendwie schon ganz cool. Ich bin nicht so richtig gemacht zum Festangestelltsein. Und hab dann mit einem guten Freund in München die SEO Entertainment gegründet. Die haben wir so in 11 Jahren zu einer der Top 5 Firmen im Produktionsbereich gemacht, so von den unabhängigen Firmen, da wo kein großer Konzern da hinten drin ist. Haben ja Joko und Klaas zu ProSieben rüberholen dürfen von ZDF Neo, haben die größte Gameshow der Welt mit Sylvester Stallone für Netflix mitproduzieren dürfen, als 1 von 10 Teilnehmerländern und haben dann 2017 den Fernsehpreis und den Grimme-Preis gewonnen und dann konnte ich die Firma verkaufen, weil ich habe dann einfach sehr viel erlebt gehabt und dann bin ich für eine Zeit lang nach Los Angeles, habe mir eine Auszeit genommen, habe dann besagte Happy List gegründet, diesen Podcast, wo diese Frage herkommt. Das lief dann ganz gut. Hab dafür meinen jetzigen Partner kennengelernt, der auch gepodcastet hat, der Bernhard Karlhammer. Der hatte gerade seine Firma Kinoheld.de verkauft, die hier zum Marktführer gemacht hat. Und dann haben wir gesagt, wie geil, wir müssen was zusammen machen. Er kommt so vom Strategie und Sales und Tech und ich komme von Kommunikation, Emotion, Storytelling, Media. Das müssen wir zusammenstecken. Und daraus ist dann Geschichten, die verkaufen, entstanden, was jetzt auch wieder ein Podcast ist und unsere aktuelle Firma.
Alle Podcasts von dir landen auf jeden Fall am Ende in der Beschreibung. Ich würde nochmal gerne über diese Zeit beim Fernsehen sprechen. Mhm. Du hast da richtig was gerissen. Was hat dich damals dazu bewegt, wirklich aufzuhören und jetzt nochmal was komplett Neues zu machen oder damals auch erstmal diese Auszeit in L.A. zu nehmen? Mhm. Gab es irgendwie so zu viel Gegenwind oder hast du gedacht, du hast jetzt irgendwie alles erreicht und machst jetzt erstmal eine Pause?
Also A, ist es schon ziemlich anstrengend. Also im Fernsehen bist du die ganze Zeit am Troubleshooten. Ne? Also den ganzen Tag passiert was. Wir hatten dementsprechend echt viele Mitarbeiter, haben zeitgleich auf 3 Kontinenten gedreht. Für ProSieben und RTL und Netflix und ZDF und hast du nicht gesehen. Und es ist ja ein People's Business. Das heißt, dauernd ist irgendjemand mit irgendeinem Wehwehchen und dann auch viele prominente Menschen mit größeren Wehwehchen. Und dann irgendwann hast du das Gefühl, bin ich hier eigentlich noch Fernsehproduzent oder bin ich Kindergärtner? Und das war schon recht anstrengend. Ich habe aber auch schon sehr viel gemacht zu dem Zeitpunkt, weil ich ja mit 26 die Firma gegründet habe. Habe dann echt ziemlich durchgepowert die Jahre und dann zwischendurch auch noch Papa geworden, gesundheitlich in der Familie durch 2, 3 Herausforderungen durch. Und irgendwann war es auch gut. Dann war es so, dachte ich mir so, was soll jetzt noch kommen? Noch eine Gameshow, noch eine Quizshow, noch eine Comedy-Show, noch eine versteckte Kamerasendung. Das war cool und ich hatte halt so ein paar Ziele. Ich wollte eine coole Firma machen. Ich wollte mit prominenten Menschen auch zusammenarbeiten. Ich wollte auch über den roten Teppich. Ich wollte auch materielle Erfolge. Das war mir mal wichtig. Ich wollte aber auch den Fernsehpreis und den Grimme-Preis im besten Falle. Und dann war halt viel dran an dieser Checkliste. Und das war auch der Grund, warum ich dann überhaupt Hashtag Happy List gegründet habe, weil ich damals 37 war. Meine ganze Happy List, also nicht meine Bucket List, was ich noch erleben will vor dem Tod, sondern so, was macht mich glücklich? Was will ich erreichen? Die war großflächig abgehakt. Aber durch diesen Hustle, dieses dauernde 24 Stunden Arbeiten am Wochenende, nachts um 4, hast du nicht gesehen, Da habe ich vergessen, mir neue Ziele draufzuschreiben. Deswegen habe ich Happy List gegründet, um mir Leute einzuladen, die gerade eine ähnliche Herausforderung haben oder die gerade eine fette Liste abgehakt haben oder komplett gescheitert sind und sich neu erfinden müssen, wollte mich wieder aufladen. Das war eigentlich ein sehr egoistischer Podcast.
Wer hat dich zu dem Podcast inspiriert damals? Weil man kommt ja nicht einfach auf die Idee, wenn man in L.A. am Strand sitzt, einen Podcast zu starten. Ja.
Ich habe immer mal drüber nachgedacht. Dann hat mich eine gute Freundin abends eingeladen auf ihre Terrasse und hat gesagt, lass uns das mal angucken. Die wollte sich da, glaube ich, auch reinfuchsen. Dann hat die eine andere Freundin eingeladen, die auch, die schon einen hatte. Und die hat uns das ein bisschen erklärt. Und dann habe ich da so die Grundausbildung bekommen. Und dann habe ich mir den Matthias Niggehoff an meine Seite geholt und habe den mal gefragt, als einen der Top-Podcaster so im Bereich Verkaufspsychologie. Und habe gesagt, du, ich will das mit dir starten. Und dann haben wir das gemacht. Und das ging voll ab. Das war richtig gut, großartig. Und ich habe mir gedacht, naja gut, also ich war ja Fernsehproduzent. Wie schwer kann es sein, einen Podcast zu machen? Ich muss ja eigentlich nur ein Video aufnehmen und das Video wegschneiden. So. Kann ja so schwer nicht sein. Und dann saß ich in L.A. und habe einfach aufgezeichnet und habe losgelegt. Und dann bei meiner Rückkehr im Frühjahr habe ich dann in Deutschland hier gestartet. Und der ging dann auch direkt auf Platz 2 der Marketingcharts und Platz 19 der Overall ganz Deutschland-Charts. Und der ist dann relativ prominent von Apple 4 oder 6 Wochen lang auf der Startseite als Top-Empfehlung gefeatured worden. Und dann hat das so eine Eigendynamik bekommen. Und mittlerweile läuft er im Radio, auf Radio Brocken, dem größten Sender in Ostdeutschland. Jeden Sonntag läuft Happy List und dann erreicht er so im Monat 250.000 Menschen.
Ja, das klingt ziemlich erfolgreich.
Aber das ist total geil.
Du bist aber an sich ohne Plan gestartet. Oder es war am Anfang wirklich erstmal so ein Produkt, wo du Zeit investieren kannst, wo du dran arbeiten kannst, wo du Geschichten erzählen kannst.
Ja, du, ich wollte gar nicht arbeiten. Ja. Das ist so. Ich saß in Los Angeles, ich wollte nicht arbeiten. Ich war nur so, meine Frau hat gesagt, du nervst mich nach einem Jahr nichts tun. Mach was, sonst muss ich dich treten oder rausschmeißen. Dann habe ich gesagt, ja gut, komm, dann mache ich halt einen Podcast. Jeder Affe macht gerade einen Podcast, ich mache jetzt auch einen. Ihr habt auch gedacht, so, ich habe keine Ahnung, ich habe auch keinen gehört zu dem Zeitpunkt. Ich wusste auch nicht, was man da macht. Habe einfach mal losgelegt. Dementsprechend fies klingen die ersten Episoden auch. Das war noch sehr hallig in so einem Raum und noch überhaupt nicht ausgestattet und hat gereicht, ehrlich gesagt, um einer irgendwie der Top-Charts-Podcast zu werden. Da hat sich dann später auch ein Geschäftsmodell draus entwickelt, aber das war nie das Ziel.
Was hat sich denn allgemein so durch den Content entwickelt? Ich sehe auch oft bei meinen Kunden, dass wenn man anfängt, wirklich mal Content zu machen, sich auch mal zu zeigen, seine Gedanken mal mitzuteilen, dass ganz viele Sachen entstehen, die man gar nicht geplant hat am Anfang. Ja, du hast vorhin schon gesagt, du hast dann jetzt den Geschäftspartner, den Bernhard, kennengelernt. Mhm. Gab es noch so ein paar andere Meilensteine, wo du gemerkt hast, dadurch, dass ich jetzt hier ins Mikro rede, entstehen Sachen, entstehen Beziehungen, entstehen Kontakte, die du dir nie erträumt hättest?
Ja, voll. Also jetzt mal von der freundschaftlichen und zwischenmenschlichen und emotionalen Ebene mal ganz abgesehen, ist daraus halt auch ein Geschäftsmodell entstanden. Ich stand ja da vor, ich habe meine Firma verkauft, aber leider nicht so, dass ich nie wieder arbeiten müsste. Blöd. Schade. Beziehungsweise sehr gut an dem Fall, weil ich würde durchdrehen. Auf alle Fälle war ich ja ein bisschen lost. Ich hatte kein Geschäftsmodell, ich hatte nichts zu tun. Ich war so ein bisschen wie so ein Mensch, der in Rente geht und dann so seine Frau nervt. Das war ich. Weißt du, so der irgendwie dann den Garten dreimal umgepflügt hat und danach sich denkt, ja, ein viertes Mal macht jetzt auch keinen Spaß. Und dann habe ich überlegt, was mache ich denn? Habe den Podcast gestartet und dann ist der relativ durch die Decke gegangen und dann kamen plötzlich Leute, die gesagt haben, ich will jetzt auch einen. Kannst du mir den produzieren? Dann habe ich hatte ja nichts zu tun. Dann produziere ich Podcasts. Why not? So, dann kamen zwei andere und haben gesagt, ja, du wirst irgendwie jetzt so gerade voll Personal Brand und so. Ich wusste, ich Personal Brand, whatever, was soll das sein? Ich so, wenn die sagen, ich bin einer, dann los. Und dann habe ich gesagt, so, ich habe nichts anderes gemacht, als wenn ich halt einen Joko, einen Klaas oder einen Sido produziert hätte oder einen Ed Sheeran oder mit wem ich da zusammenarbeiten durfte. Nur, dass ich es mit mir gemacht habe und halt nicht im Fernsehen, weil ich mir das nicht leisten kann, die Werbung dazu schalten. Ich habe das auf Instagram gemacht. War damals ein großes Ding. Und dann habe ich das mit anderen gemacht und habe die produziert. So, und plötzlich kam dann der Bernhard in mein Leben. Dann haben wir Leute beraten, wie man das tut. Dann kam Covid in unser Leben. Dann haben wir viele Leute beraten, wie man das tut. Und heute tun wir das so von Einzelpersonen bis halt zum Headquarter von Google in Irland und zeigen halt Menschen, wie sie Geschichten erzählen, die verkaufen. Also von daher, wenn du mich fragst, was hat mir der Podcast und mein Content gebracht? Eine Lebensgrundlage. Also jetzt mal eine richtige, echte, eine inhaltliche, sinnvolle und finanzielle Lebensgrundlage.
Das ist doch eine schöne Antwort. Ich habe gerade wunderbar die Brücke geschlagen zu diesem ganzen GDV-Thema, Geschichten, die verkaufen.
Ja.
Du hast halt gesagt, es hat eigentlich angefangen damit, dass ihr anderen Unternehmen gezeigt habt oder auch Unternehmern gezeigt habt, wie sie Podcasts entwickeln können.
Genau.
Content-Marketing am Ende betreiben können, um so natürlich ihre Ziele zu erreichen.
Genau.
Das machen ja schon viele da draußen. Ja, welches Problem habt ihr im Markt gesehen oder was wolltet ihr anders machen mit GTV? Weil ganz ehrlich, Storytelling gab's schon. Podcasts gab's auch schon. Was habt ihr gesehen im Markt, was andere nicht gesehen haben? Und was macht euch heute vielleicht auch so erfolgreich?
Gute Frage. Also pass auf, als wir es gestartet haben, war ja noch Steinzeit gefühlt. Das war im Sommer 2019. Das war noch vor Covid. Da war Thema Personal Branding und Storytelling war auch noch nicht die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Ich habe das Gefühl, wir waren noch relativ am Anfang mit dabei. Jetzt, finde ich, kippt es gerade so Richtung, Gott, oh Gott, das ist doch ein Trend, das geht doch wieder weg. Wo wir mal sagen, nö, das ist schon seit 70.000 Jahren ein Trend. Ich glaube nicht, dass es so schnell weg ist.
Das ist dann immer eine Frage, ja.
Ja, nee, das Ding ist, schau, wir sind keine Coaches, wir sind keine Consultants, wir sind keine Berater, das sind wir alles nicht, weil wir haben dafür auch gar nicht die Ausbildungen. Was wir sind, wir sind Unternehmer. Und das schon jetzt ziemlich lange. Jetzt bin ich 41, ich habe mit 16 gestartet. Wenn man so richtige, echte Firma war mit 21, also ich würde sagen, ich bin seit 20 Jahren Unternehmer. Der Bernie hat einen Marktführer gestartet, hat den an CTS Eventim verkauft. Also zwischendurch haben wir ein paar andere Firmen mitgegründet, verkauft, gemacht, getan. Also ein bisschen was haben wir mitgenommen auf dem Weg. Und wir haben das halt mal für viele Millionen Menschen gemacht, dieses Thema Medien, Storytelling etc. Und was wir machen ist, wir bauen unsere eigenen Firmen auf, unsere eigenen Beteiligungen, uns als Personal Brands und wir lassen uns dabei über die Schulter gucken. Und das ist das, was wir basically tun. Du kriegst bei uns nicht eine akademische Grundausbildung in Content Marketing oder in Storytelling, die nach rechtsgültigen Normen seit 1972 so verabschiedet wurde. Du kriegst das, was im Jahr 2022 funktioniert und womit wir auch richtig auf die Fresse gefallen sind, wo wir richtig was gelernt haben, was du dir sparen kannst. Dafür zeigen wir dir aber auch von uns und 500 weiteren betreuten Personen und Unternehmen, wo wir in deinem, wenn wir du wären, wo wir hinreiten würden, um schnelle Ergebnisse zu bekommen und gute und nachhaltige. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Und dann ist es so, weißt ja selber, es gibt die Leute, die zwei Bücher gelesen haben und dann gibt es die Leute, die es halt mal gemacht haben. Und ich meine, ich habe halt im Fernsehen jeden Tag, insgesamt 15 Jahre lang, 11 davon mit der eigenen Firma, ich war Regisseur, Autor, Producer, Produzent, ja, ich habe mal die Medienlandschaft Deutschland mitgestalten dürfen, für viele Millionen Menschen. Und du kriegst jeden Morgen eine Auswertung, am Tag danach, datengetrieben. Und da lernst du natürlich schon ein Handwerk. Und das ist das, worauf wir so pochen. Weniger auf das Thema Talent. Das freut mich, wenn das jemand hat. Das entwickelt sich aber auch mit der Anwendung von Handwerk. Mir geht's um Handwerk. Und das kann man halt lernen. Und das kannst du dir jetzt einfach überlegen. Willst du das von jemandem lernen, der einen Volkshochschulkurs dazu gemacht hat? Oder möchtest du es von jemandem lernen, der vielleicht, ich will nicht überheblich sein, aber der vielleicht mal branchenprägend mit dabei war und relevant irgendwie an den Preisen auch alles mitnehmen durfte, was es da gibt? Und dann trennt sich die Spreu vom Weizen sehr schnell. Und dann ist es eben so, es gibt auch die Leute, die hatten 2017 mal einen Erfolg und erzählen jetzt immer noch was davon oder 2007. Und dann gibt es die, die es jeden Tag selber machen. Und wir machen unsere Brands jeden Tag aufs Neue. Weißt du, wir entwickeln jetzt gerade ein Buch. Wir haben einen Launch gemacht mit 2.500 Menschen. Wir haben ein neues Produkt gerade gelauncht. Wir haben aber auch im Herbst ein neues unternehmerisches Projekt angegangen, was gar nicht funktioniert hat. Wir tun das alles gerade und wir lassen unsere Leute da zugucken und wir machen den Motorraum, die Motorhaube sehr weit auf und wir zeigen aber auch, wo es hakt. Und ich glaube, das ist der Grund, dass es vielleicht alles ein bisschen länger dauert, als wenn wir das nur mit Ads und Performance und lauter Schreierei in den Markt drücken würden. Das mag sein. Aber ich glaube, wir machen das länger. Das ist dieser berühmt-berüchtigte Sprint versus Marathon. Als ich Fernsehproduzent war, im ersten Jahr, ich glaube, wir sind mit drei anderen Firmen gestartet. Wir waren also vier Rookies am Markt, ja. Es war eh schon Gaga, dass so viele neue Produktionsfirmen auf den Markt kamen, auf so einem gesättigten Markt. Da sind zwei, drei richtig an uns vorbeigesprintet. Aber zwei Jahre später sieht man sich immer wieder, während die dann nochmal an dir vorbeikommen, dann aber in die andere Richtung. Und weitere drei Jahre später waren die alle bankrott. Und wir haben, also die Firma gibt's heute noch, wir haben die Firma verkauft, final jetzt an den größten Medienproduzenten Europas, an die Leonine Group. You know, das ist so. Ich glaube, Geschäfte werden auf Dauer gemacht und wenn du ein geiles Leben haben willst, dann baust du dir lieber was auf, was ein solides Fundament hat und dann hast du ganz lange Spaß daran und dann ist es nicht so take the money and run und auch nicht dieses dauernde eine Sandburg am Meeresrand bauen und immer wieder nachschippen müssen.
Genau, und das wichtigste Element, deswegen sprechen wir bei dir heute, ist auch, dass man die Geschichten, die man dort schreibt, auch erzählt und auch erzählen kann und sie hat nicht irgendwie hinten rechts im Regal versteckt.
Ja, das ist so, wenn ich, das ist wirklich, das ist ja Challenge of my life, ne? Also wenn ich Leute schütteln dürfte und ihnen von innen hinter die Stirn tätowieren dürfte, du bist wertvoll, du hast eine verdammt gute Geschichte und du weißt mehr als alle anderen da draußen. Das würde ich gerne jedem Menschen, gerade den Experten oder denen, die noch nicht wissen, dass sie ein solcher sind, deswegen freue ich mich sehr über die Einladung heute hier bei dir, weil du hast die ja alle versammelt, dann würde ich denen das gerne dahin tätowieren, weil es mag sein, dass jemand vielleicht die gleiche Ausbildung hat, vielleicht sogar einen ähnlichen Lebenslauf, bla bla bla. Aber niemand hat die exakt gleiche Brille wie du. Und ich glaube, das ist ein Story-Fingerabdruck, so eine Story-DNA. Niemand hat das gleiche Wertesystem wie du. Von daher, selbst bei fachlich ähnlicher Qualifikation gibt es halt einen Unterschied, wie du auf die Welt guckst. Und ich glaube nicht, dass man das kopieren kann. Nicht mal, wenn man es wollen würde, boswillig, weil irgendwann wird auch das durchschaut werden. Und ich glaube auch da, diese ganzen Experten, weißt du, die müssen nicht schnell, das finde ich immer das Traurige, die müssen ja nicht schnell erfolgreich werden, die sind ja schon erfolgreich meistens. Die hätten auch die Kappe und die Ausdauer und die Ruhe, um den Marathon zu laufen. Und die, und das finde ich ja so deswegen ganz geil, dass du das machst, die muss man einfach nur schubsen. Die muss man einmal den Dominostein zum Anschubsen bringen, weil danach, in der Regel, musst du denen ja eigentlich den Mund zukleben mit Gaffertape, damit wieder aufhören zu reden, weil die so viel wissen, aber die bringen es nicht nach außen. Und wenn sie das tun und das auch noch aufzeichnen, daraus Evergreen machen, also sich duplizieren, indem sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche sprechen über digitale Medien, Mann, dann, das ist ja ein Geschäftsmodell, das kann nicht nicht funktionieren.
Das ist korrekt. Ich glaube, wir denken an dieselbe Person gerade, wo du von...
Mein Mund ist versiegelt, möchte ich sagen. Schöne Grüße an diesen jungen Mann an der Stelle.
Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden und über das Thema Geschichten sprechen. Du hast ja deine weltbekannte Formel, die du immer gerne mitbringst. Was macht denn eine gute Geschichte wirklich aus?
Dass sie wahr ist. So wie die True Experts. Das ist schon mal vorneweg, bevor ich meine legendäre 4-Schritte-Storytelling-Formel auspacke. Nee, muss man davor immer sagen. Storytelling hat ja nichts damit zu tun, dass du jetzt irgendwie dir, keine Ahnung, Tom Cruise-Geschichten ausdenkst und irgendwie, keine Ahnung, Mission Impossible 5 machst. Sondern die müssen ja wahr sein. Das muss einfach erstmal du sein. Und dann ist einfach eine Basic-Formel, die sich jeder merken kann, der 4 Finger hat. Du brauchst einen Protagonisten, also Protagon, der Erste, der handelt, jemand, der wirklich was will. Und der braucht auch Punkt 2, ein ganz klares Ziel. Der will irgendwas in seinem Leben erreichen. Oder für seine Kunden oder im Geschäft. Und das kann der meistens aber nicht. Punkt 3, einfach so, weil der noch was dafür lernen muss. Der muss sich weiterentwickeln, der muss erstmal zu der Person werden, die er oder sie heute ist. Und dann, wenn er das alles gelernt hat, auch Hindernisse, auch die mit ins Schaufenster gestellt hat und Learnings, die man daraus gezogen hat, dann kommt Punkt 4, eine Zielerreichung. Das heißt, was hat mein Kunde heute davon? Wo kann ich eine Abkürzung bei dir kaufen? Wir damit sehr viel sparen. Und dann gibt es den unsichtbaren Punkt 5, der Call to Action. Wenn das für dich auch interessant ist, dann nimm jetzt gerne Kontakt auf. Oder kauf mein Buch. Oder melde dich für ein Cappuccino. Ich weiß es nicht. Und das ist halt ganz einfach. Elon Musk, Punkt 1, hat ein ganz klares Ziel. Er will die Welt Mobilität revolutionieren und dabei auch noch das Klima retten. Dafür braucht er ein Tool. Das hat er leider nicht. Das ist ein Auto. Deswegen kauft er eine Firma in Kalifornien, in Los Angeles, von 2 deutschen Ingenieuren. Die heißt Tesla. Die kauft er, tut Geld rein, tut Wissen rein, die besten Talente der Welt, die beste Batterieforschung, kauft sich eine Fabrik in Grünheide bei Berlin und baut dieses Auto. Nicht nur eins, mehrere mittlerweile und schafft damit etwas, was keinem anderen Elektro-, also beziehungsweise sogar Automobilunternehmen bisher so in der Form gelungen ist und überholt damit auch noch bei der Marktkapitalisierung BMW und VW zusammengenommen als Rookie, als David gegen Goliath. Starker Mythos. Und da, wenn das für dich interessant ist, ja, also dann kannst du heute schon Teil dieser Bewegung sein, weil Elon hat ein Auto für dich gebaut, womit du heute schon die Welt rettest und heute schon ein Vordenker, ein Freigeist, ein Connoisseur des Laissez-faire bist. Und wenn das für dich interessant ist, dann mach heute einen Termin aus bei deinem nächstgelegten Tesla-Händler und vereinbare eine Probefahrt. Das kannst du runterbrechen auf alles.
Not sponsored. Bitte?
Ich bin nicht mal Tesla-Fahrer, verdammt. Nein, ich bin nicht mal von der. Nein, ich müsste so eigentlich mittlerweile die ganze Flotte von Tesla haben. Elon, wenn du das hier hörst oder irgendjemand, der bei Tesla verantwortlich ist, ich wäre über LinkedIn erreichbar. Also wenn ihr mich erreichen wollt, ihr findet mich.
Link in den Shownotes.
Ja.
Tesla ist ein wunderbares Beispiel. Ich liebe das Beispiel auch, weil Tesla an sich macht kein Marketing. Die leben rein und alleine von der Geschichte, die Elon Musk tagtäglich schreibt als Person.
Aber mit seiner Handlung. Er quatscht nicht, er tut. Genau. Und das ist die zweite Magie beim Storytelling. Die Leute quatschen immer. Also man sagt ja Show, don't tell. Die Leute erzählen und schreiben und machen und bla. Die handeln nicht. Du brauchst einen Protagonisten. Protagonist handeln, ein Ersthandelnder. Und wenn du das verstanden hast, auch als Experte oder als Führungskraft oder als Vorstand, du wirst nicht nach deinen Worten beurteilt, sondern nach deinen Handlungen. Du siehst es gerade bei Scholz. Scholz kann reden, was er will. Die Gesellschaft hat ein Gefühl, dass er gerade zögerlich ist, langsam ist, sich nicht weiter bewegt, verzögert. Da kann er reden, was er will. Es ist momentan, wenn er den Mund aufmacht, ist eigentlich, ich habe das Gefühl, dass Deutschland Genoise cancelt, weil die Handlungen so viel lauter sprechen. Und das spricht halt total dafür. Aber du hast total recht. Ich frage immer meine Menschen, wenn ich Vorträge halte oder wenn ich irgendwie an der Uni bin und irgendwie Vorlesungen halte, frage ich immer, wer hier im Raum hat schon mal einen Tesla-Werbespot gesehen? Hand hoch. Es geht natürlich keine Hand hoch, weil es gibt keine Tesla-Werbespots. weil die Storytelling und Content Marketing par excellence machen. Deswegen perfektes Beispiel. Und so wie du sagst, jetzt hat man natürlich nicht immer einen Elon, der vorne wegrennt, der aus Versehen mal schnell auf der rechten Pobacke Twitter kauft. Aber das kann man ja auch downsizen. Also das kann man auch mit, also weißt du, ich bin weder prominent noch Fame noch sonst irgendwas. Ich würde schon sagen, dass ich einen relativ soliden Personal Brand, ich hasse ja auch das Wort, Personal Brand finde ich so affig.
Du hast einen guten Ruf.
Einfach, einen guten Ruf. Ja, es ist das Ding. Du hast einfach den guten Ruf aufgebaut. Und du bist halt vertrauenswürdig. Und ich glaube, das ist die Magie. Und ich glaube, dass das hier ganz gut funktioniert hat. Und ich habe jetzt weder mediale Unterstützung, noch habe ich eine riesen Followerschaft gehabt oder irgendwie Berühmtheit oder irgendwas. Ich hatte auch nicht das Geld, um den Markt zu fluten oder wollte das auch gar nicht ausgeben für Performance-Marketing, um mich künstlich bekannt zu machen. Nee, ich glaube, es ist konsistent und es ist irgendwann hoffentlich dann auch echtes Wissen und die Qualität von Dingen, die du ablieferst und wirklich Befriedigung eines Problems lieferst.
Ja, da hast du als erste Antwort auf meine Frage eigentlich gesagt, Geschichten müssen der Wahrheit entsprechen. Jetzt haben wir natürlich auch gerade mit solchen Story-Brands wie Tesla, gibt es sicherlich auch genug andere Beispiele an der Börse, Unternehmen, die enorm aufgeladen sind, wo wir viel mehr Wert vermuten, als am Ende wirklich da ist. Ja, Tesla ist ja maßlos an sich auch überbewertet. Wie viel Realität muss eine Geschichte am Ende des Tages wirklich haben? Ja, hast du das Gefühl, man kann hier und da mal was dazu dichten, einfach nur um seinen Punkt besser klar machen zu können? Oder sollte man wirklich...
Ich glaube, Auslassung. Ich glaube, Auslassung ist die Magie.
Also es geht nicht darum, mehr dazu zu dichten, damit die Geschichte schöner klingt, sondern man braucht eher den Mut zur Lücke, um offene Fragen zu hinterlassen.
Naja, also gutes Storytelling ist ja nicht, alle Fragen zu beantworten. Man nennt das elliptisches Erzählen. Erzählen durch Auslassung. Also du unterforderst, als Zauberer habe ich das mal gelernt, du unterforderst den Geist von Menschen und dadurch füllen die das selbst oder du kriegst ein retardierendes, verzögerndes Moment, wo die sich selber eine Geschichte weitererzählen. Wie bei einem guten Witz. Die guten Witze knallen doppelt, wenn du die Pointe selber zumachen musst in deinem Kopf. Na? Das kannst du nutzen. Es gibt einmal Informationsüberforderung oder eben elliptisches Erzählen, Unterforderung. Überforderung, ja, du kannst natürlich Dinge, ich neige auch dazu, Dinge positiv darzustellen. Dass irgendwie, mein bester Freund sagt immer, wenn ich ihm von einem Film erzähle, den ich gesehen habe, dann kann er ihn nachher nicht mehr sehen, weil danach kann er nur schlechter sein als das, was ich erzählt habe. Das ist meine Euphorie. Und ich liebe Geschichten erzählen, das stimmt schon. Aber immer nur bis zu dem Punkt, wo es halt faktisch entweder richtig sein muss oder aber wo es juristisch nachprüfbar wird oder wichtig ist, da kannst du nicht anfangen rumzumachen. Das muss wahr sein. Ja, du kannst es, ich glaube, was du darfst, ist Hoffnung schüren, aber das ist auch, ich sag mal so, mit großer Macht kommt große Verantwortung. Und da musst du vorsichtig sein. Und ich glaube, ganz viele da draußen im Wirtschaftsleben, die es vielleicht nicht so gut meinen mit dir, schüren große Hoffnungen, die sie dann vielleicht nicht einlösen können. Und dann wird es schwierig. Dann muss man sich irgendwo nach Russland absetzen und wird von der ganzen Welt gejagt. Muss seine Münchner Villa in der Prinzregentenstraße aufgeben.
Ja.
Da war vielleicht ein bisschen viel Hoffnung, würde ich mal behaupten.
Würde ich auch
sagen. Aber auch das, lustigerweise, fällt einem ja vor die Füße. Ich glaube, alles im Schlechte im Leben kommt raus. Ich bin so ein Karma-Mensch. Ich glaube, so wie du ins Universum reinschreist, kommt es auch zurück. Und irgendwann fällt dir Karma vor die Füße. Und Karma ist bekanntlich eine Bitch. Und die merkt sich das.
Ja, am Ende des Tages wollen wir halt auch authentisch bleiben. Und wenn man immer versucht, noch was hinzuzudichten, nur damit es cooler klingt oder perfekter klingt, dann erreicht man eigentlich das Gegenteil. Weil ich meine, niemand von uns ist perfekt. Es gibt diese perfekte Person nicht, diese perfekte Personal Brand. Wir haben alle unsere Macken, unsere Kanten. Und wenn wir die versuchen halt zu vertuschen, indem wir halt irgendwas noch dazu dichten, wenn wir Geschichten erzählen, erreichen wir am Ende halt genau das Gegenteil. Ich sehe das genauso wie du.
Ja, und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Es ist gut, dass du das sagst. Ich würde sogar sagen, erzähl mal lieber deine Macken. Erzähl mir nicht davon, was du für ein Regenbogen bist und wahnsinnig irgendwie Feuerwerk und wie toll und Hero und so, sondern erzähl mir mal ein bisschen was bei dir richtig schief gelaufen ist und gleichzeitig, was du daraus gelernt hast. Weil das ist die Magie. Das ist das, was Leute sich merken. Das ist doch das, der Typ, der mal hier irgendwie und jetzt ist er ne, phönixmäßig auferstanden aus Ruinen. Das sind interessante Geschichten, also Scheiterungsgeschichten. Das ist ja so, wie bei einem guten Film. Die Leute müssen erst einmal durch den Morast der Traurigkeit und des Dramas kriechen, um sich dann freikämpfen zu können, um dann auferstehen zu können. Also Wiedergeburt, Auferstehung, Verwandlung. Darum geht's bei guten Geschichten. Du musst als verwandelter Charakter rauskommen. Und das bist du natürlich als Experte meistens sowieso, weil Experte bist du meistens nicht dadurch geworden, dass du eine gewisse akademische Bildung hast. Das war nur das Fundament. Ich glaube, durch das, was du in deinem Alltag gemacht hast und auch was du mal richtig versemmelt hast, und es trotzdem überlebt hast und trotzdem was Besseres draus geworden ist und du heute noch besser bist als vor deinem Fehler, das macht dich zu einem Experten. Und das erzählen mir die meisten Experten nicht. Und das finde ich sehr schade. Heißt nicht, jeder muss jetzt nur Scheiterungsgeschichten erzählen, aber das fände ich super interessant, noch mehr davon zu hören, weil dann habe ich was, woran ich mich festhalten kann. Dann bist du halt, wir sagen immer, entteflonisiert. Dann bist du halt, dann kann ich mich an dir festhalten. Dann hast du Ecken und Kanten, die ich interessant finde. Die bleiben in meinem Kopf.
Und vor allem habe ich auch etwas, wovon ich lernen kann. Ja, wir alle gucken ja zu Sparringspartnern, zu Experten, zu Coaches, weil wir halt Angst haben, Fehler zu machen. Wir wollen diese Fehler vermeiden. Ja. Und wenn halt diese Person uns zeigt, dass er diese Fehler, die wir vermeiden möchten, schon begangen hat, perfekt, dann wissen wir, dass wir hier genau an der richtigen Stelle sind, um halt unsere Lernkurve zu verkürzen und all diese Fehler nicht machen zu müssen.
Ja, es gibt diesen geilen Spruch, ich kenne jetzt einen Weg mehr, wie man es nicht macht oder wie es nicht geht, finde ich legendär. Das ist ja auch, weißt du, ich werde so oft, weißt du, Happy List ist ja mittlerweile auch so ein bisschen so Business Entrepreneurial Mindset Podcast, ja, was auch immer. Und immer die meistgestellte Frage ist, was macht ein Unternehmer aus, der erfolgreich ist, und was unterscheidet ihn von denen, der nicht so erfolgreich ist oder Festangestellte oder Führungskraft? Und ich glaube wirklich, 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 am Ende ist es nur diese eine Fähigkeit, nämlich einmal mehr aufzustehen als hinzufallen. Oder aber, wenn dir einer einen Knüppel zwischen die Beine wirft, einmal noch sich höher abzudrücken vom Boden, über den Knüppel zu hüpfen und sogar noch ein bisschen weiter hinten rauszukommen, also sogar noch einen Vorsprung gewonnen zu haben. Aber das ist der einzige Faktor.
Ja, es geht nicht darum, stehen zu bleiben, sondern nur wieder aufstehen zu können.
Exakt, das ist tatsächlich so. Und das sind Scheiterungsgeschichten mit Learning. Immer, das ist ganz wichtig, Scheiterung mit Learning. Mhm. Das ist halt cool.
Passt ganz gut zur nächsten Frage. Wir reden gerade indirekt schon darüber, aber wieso funktionieren Geschichten denn überhaupt? Warum müssen wir Informationen als Geschichte verpackt kommunizieren? Mhm. Und warum können wir nicht einfach nur die simplen Fakten? Ja, Mario rettet Prinzessin, kommt wieder nach Hause, ist glücklich. Warum müssen wir die Geschichte ausschmücken? Was passiert da bei uns? Ja, ich habe das Gefühl, Faulheit, du kannst uns darauf eine gute Antwort geben. Was passiert bei uns, wenn wir Geschichten hören? Was löst es bei uns aus? Und wieso funktionieren Geschichten so gut?
Faulheit. Wenn das so kurze Geschichten wären, müssten wir ja so viele erfinden, wenn die so faktisch wären. Deswegen schmücken wir die lieber aus. Nein, Quatsch. Also es gibt ja in der Kognitionsforschung eigentlich relativ konkrete Anhaltspunkte dafür, dass das halt schon seit 70.000 Jahren passiert. Seit wir so ums Feuer drum rumhocken und uns Dinge erzählen oder irgendwelche Informationen weitergeben wollen. Ist ja kulturstiftend, es ist familienunterstützend, es aktiviert andere Regionen im Gehirn. Geschichten verbinden Fakten miteinander zu einer logischen Kette, wie so Hänsel und Gretel, so wie Brotkrumen, die du aufsammeln musst, die dann am Ende Sinn ergeben. Und im Marketing funktioniert es halt so wahnsinnig gut, weil du halt einen Panzer aufgebaut hast als Otto-Normalmensch, weil du halt beschmissen wirst mit Werbebotschaften den ganzen Tag. Und deswegen haben wir alle das Visier runtergeklappt und probieren es zu verstecken und zu schützen. Und eine Geschichte hat die magische Fähigkeit, durch diese Rüstung meistens durchzugehen, weil sie halt nicht oben beim Visier ansetzt, da so auf Kopfhöhe, sondern eher auf Bauchhöhe. Und da ist ja so ein Brustharnisch und da ist der ja offen, glaube ich, weil da ist so eine Verbindungsstelle zur Hose. Und da kann man nämlich reinschlüpfen und dann gehst du durch den Bauch ins Herz und dann überzeugst du jemanden, Kunde zu werden, eine Handlung auszulösen, was auch immer. Und das Gehirn rationalisiert das nachher nachträglich für dich und sagt dir, war eine richtig gute Entscheidung aus den und den Gründen, war nachhaltig, kosteneffizient, sinnvoll, ökologisch, bla bla bla. Brauchst du dann auch, aber die Verteidigungslinien durchbrichst du mit einer Geschichte. Und es macht auch einfach mehr Spaß, ne?
Ja.
Einfach entertaining.
Damit hast du auch direkt schon die nächste Frage beantwortet, nämlich welche Rolle Emotionen bei guten Geschichten spielen. Ja. Musst du Emotionen erzeugen oder kannst du auch langweilige Geschichten erzählen?
Kannst du machen, aber funktioniert im Fernsehen zum Beispiel nicht so gut, habe ich mal gehört. Guck mal, wir hatten ja was sehr Trockenes. Bestes Beispiel, 2009, die Bundestagswahl stand an. Ich war relativ frisch Fernsehproduzent mit eigener Firma. Die Bundeszentrale für politische Bildung und das Bundesinnenministerium sind über verworrene Wege an uns herangetreten und wollten eine Sendung zur Bundestagswahl machen, in einem populären Sender, die eine messbare Handlung auslöst, nämlich mehr Erstwähler und Politikferne an die Wahlurnen zu bekommen, im September. So, dann haben die gesagt, boah, wie cool wäre das, wenn wir da eine Sendung hätten, die würde auf ProSieben laufen und dann würden die Leute wählen gehen. Und wir so, good luck. Klingt ja super spannend. Und dann haben wir überlegt, oh, boah, jetzt war irgendwie, weißt du, so Challenge accepted. Wir haben überlegt, wie kriegen wir das hin? Wie machen wir einen Content, der so boring ist für diese Zielgruppe, so sexy, dass die Bock haben, das zu tun? Und dann auch wirklich eine messbare Conversion dabei entsteht. Und dann haben wir Sido geht wählen gemacht. Sido, damals Gangster-Rapper, noch so mit Maske, noch nie wählen gegangen, damals 28 Jahre alt, Erstwähler. Und dann haben wir gesagt, wie cool, wir nehmen den und lassen den aufs politische deutsche Establishment clashen. Frank-Walter Steinmeier war damals Kanzlerkandidat. Den haben wir getroffen im Studio und Sido hat ihm Scratchen beigebracht. Mit Frau Künast haben wir übers Kiffen geredet und warum sie nicht mehr kifft. Mit Cem Özdemir haben wir gesprochen, mit allen. Es war ganz knapp davor, dass wir sogar Angela Merkel bekommen haben. Das hat nur terminlich leider nicht geklappt. Auf alle Fälle wurde diese Sendung eine Stunde lang, ja, Sido ist zu den Leuten gegangen und hat die gefragt, warum soll ich denn wählen gehen? Was haben junge Leute davon? Hat auch die Fragen von den Leuten mitgenommen. Und das war super emotional, das war super populär, das war Sexappeal durch diese Figur Sido. Und das ist in der Nacht vor der Bundestagswahl gelaufen. Und danach haben verschiedene Meinungsforschungsinstitute und so Survey-Institute uns bestätigt, oder beziehungsweise der Bundeszentrale bestätigt, dass es einen signifikanten Uplift der Wahlbeteiligung bei jungen Menschen gab, die danach befragt, warum sie gegangen sind, gesagt haben, weil ich gestern Nacht Sido gesehen habe. Und das fand ich schon sehr geil. Und da hast du gemerkt, das war natürlich perfektes zielgruppenspezifisches Erzählen, ne? Es funktioniert. Du hast sogar so einen kommerziellen Sender wie ProSieben dazu bekommen, das interessant zu finden. Du hast die Zielgruppe erreicht. Du hast die Aufgabe der Bundeszentrale miterfüllt. Und es war einfach ein geiles Projekt. Dafür hatten wir auch die erste Nominierung für den Fernsehpreis. Haben wir noch nicht gewonnen, hat noch 10 Jahre dann gedauert. Aber damit war auch unser unternehmerisches Fundament gesetzt. Und auch da wieder einfach ein bisschen was anders gemacht. Und auch mal was Relevantes gemacht. Nicht irgendwelchen Kokolores, sondern ja, etwas, was bedeutet vielleicht.
Das ist schon wieder die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Nur Geschichten zu erzählen bringt dir nichts, wenn du die Zielgruppe halt nicht im Blick hast. Hm. Du musst am Ende des Tages halt auch Geschichten so formulieren, dass es für mich als Teil der Zielgruppe auch interessant ist. Ja. Hätte jetzt versucht, ältere Menschen mit dieser Sido-Kampagne zum Wählen zu bringen. Keine Chance. Ja? Wir hätten uns vielleicht in beiden Fällen an die Vier-Schritte-Formel gehalten, aber wir hätten halt die Zielgruppe nicht im Blick gehabt.
Exakt.
Wenn wir die Zielgruppe nicht im Blick haben, können wir die besten Geschichten erzählen, aber die Zielgruppe hört einfach nicht zu.
Das war ja am Anfang unsere Herausforderung. Ne? Wir haben gedacht, wie kriegen wir die? Was interessiert die denn um Gottes Willen, weißt du?
Genau, und in dem Fall war es halt eher der unterhaltende Aspekt. Hättet ihr jetzt eine logische Sendung aufgebaut und versucht, den halt Politik auf einer logischen Ebene irgendwie schmackhafter zu machen, wäre das wahrscheinlich ansatzweise nicht so erfolgreich geworden.
Ja.
Ja, ich kenne es auch noch von damals. Ich habe das damals auch gesehen. Ich glaube, ich durfte noch gar nicht wählen. Müsste ich nochmal nachrechnen, ob das hinhaut. Aber ich kenne das auch. Und ich habe das mitgekriegt. Ich fand das auch lustig damals als junger Mensch.
Ja.
Ja, und wenn du halt nicht verstehst, wen du da erreichen möchtest, sondern einfach nur versuchst, dich gut darzustellen, hast du, glaube ich, ein Problem.
Exakt. Das ist, glaube ich, das Ding. Also darum geht's ja auch nicht. Also im Nachgang hat das Sinus-Institut, ne, also die diese Sinus-Milieus rausgeben, mit denen durften wir dann im Nachgang zu dem Format zusammenarbeiten und die auch ein bisschen beraten. Und die haben das damals, gab's eine Studie und da durften wir einen Fachartikel beisteuern und dann haben wir so im Sparring mit denen irgendwie entdeckt, eigentlich ist das so das trojanische Pferd der Unterhaltung gewesen. Von außen sah es aus wie Unterhaltung, wie so ein Zuckerguss, vergeschmücktes Praliné mit so einem Schleifchen drumherum und in Wirklichkeit hast du halt politische Grundbildung gelernt. Und das hat halt sehr gut funktioniert. Und das haben wir danach nochmal gemacht mit dem Comedy-Quiz mit Joko und Klaas. Das hieß Ahnungslos, das Comedy-Quiz mit Joko und Klaas auf ProSieben. Und das war im Grunde genommen ein Trivia-Quiz mit versteckter Kamera, eigentlich Comedy. Aber eigentlich war es eine politische Bildungsmaßnahme, wo auch die Bundeszentrale mit dabei war, wo Menschen auf der Straße befragt wurden. Halt 5 Fragen, random Fragen von Joko oder Klaas, die damals verkleidet war, sodass du nicht erkannt hast. Wir haben es mit versteckter Kamera gefilmt. Die haben gesagt, ja, du, sag mal, ich mache hier gerade irgendwie Kreuzworträtsel. Wie viele Bundesländer haben wir gerade nochmal? So, ne? Und dann so, 16. Und was die nicht wussten, die Leute, die gefragt wurden, ist, dass unten rechts ein kleiner Counter mitlief und für jede richtige Antwort gab es 50 Euro. Und so konnten sie im besten Fall 250 gewinnen. Und das hat mega funktioniert. Kam aber wie das perfekte Entertainment daher. Also perfektes Factual Entertainment.
Ja, also ist richtig schlimm, wenn man was lernt, während man unterhalten wird.
Ekelhaft.
Kleiner Tipp
für an die Schule. Ja, kennst du Schulsystem und so? Da könnte man noch was machen.
Ja. Aus vertrieblicher Perspektive ist es ja auch hochinteressant, weil wenn du jemanden zum Lachen bringen kannst auf der anderen Seite, dann fassen die Menschen auf viel, viel schneller Vertrauen, fangen an, dir zuzuhören, fangen an, auch wirklich hinzuhören, mal drüber nachzudenken, was du erzählst. Aber wenn du halt langweilig bist, staubtrocken, dann hört ja auch keiner zu.
Ja, damit das beste Beispiel dazu übrigens. Mit unserem Podcast, wo wir doch die ersten 15 oder 16 Episoden kein Intro hatten, weil wir einfach wirklich nur aus der Hüfte geschossen gestartet haben bei Geschichten, die verkaufen. Und wir hatten halt nichts, kein Jingle, kein Intro, keine Musik gekauft. Und haben gesagt, ey, wir können jetzt noch warten 5 Wochen. Ey, oder weißt du, was wir machen? Wir singen einfach schlechte 90er-Jahre-Hip-Hop-Lieder. Also gute 90er-Jahre-Hip-Hop-Lieder, aber wir singen sie schlecht, weil wir es nicht können. Und dann haben wir deutschen und amerikanischen Hip-Hop da rein gerappt, immer am Anfang der Episode. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Das fanden die echt cool. Und noch heute, also 160 Episoden später, schreiben die uns, cooler Podcast, aber ihr könntet ruhig mal wieder rappen. So. Und das finde ich halt irgendwie lustig, weil da haben die einmal gelacht, weil wir auch gesagt haben, wir können nicht singen, aber wir tun es trotzdem. Da müsst ihr jetzt leider alle mit uns durch. Und dann war das Eis gebrochen. Und selbst die Corporates, die großen Siemens dieser Welt, die großen Bayers und Allianz dieser Welt und so, die hören den und weißt du, auch das schmälert deinen Professionalisierungsgrad nicht. Weil du auch, weißt du, du zeigst ja auch, du kannst über dich lachen und es hat irgendwas so eine Hands-on-Mentalität. Wir haben es auch erklärt, warum wir es tun. Das fand ich echt ganz cool. Weißt du, da würde man doch da eigentlich denken, damit hat man eine seriöse Corporate-Welt ausgeschlossen aus der Zielgruppe. Aber ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Du lädst die damit eigentlich ein und machst die Scheunentore ganz weit auf für eine große, große Zielgruppe.
Das ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz in den Köpfen der Unternehmen angekommen. Seriös zu sein heißt nicht langweilig zu sein. Du kannst enorm viel Humor mitbringen und trotzdem ein sehr, sehr seriöses Unternehmen führen.
Ja.
Ja. Man hat auch nicht das Gefühl, wenn man im Business-Kontext ein Meeting hat und da ist dieser eine Typ, die eine Frau, die immer lustig ist, die immer so die Runde so ein bisschen auflockert, aber wirkt die dann unseriös? Oder vertraut man dieser Person eher mehr? Wichtig. Oder ist sie genau. Vielleicht sogar seriöser als die zugeknüpften Kollegen, die den Mund nicht aufkriegen und
halt das hat ja was mit Status zu tun, ne? Ja, das hat was mit Status zu tun, weil wenn du diejenige oder derjenige bist, der halt aus dem Status-Korsett ausbricht und anders ist, dann hast du ja eigentlich in den Augen der anderen einen Hochstatus, ne? Also das ist ja so eine dramaturgische Statuswippe. Das ist ein ganz spannendes Konstrukt dazu. Und wenn du halt sozusagen die einzige Person im Raum bist, die halt wenn alle blank polierte schwarze Lederschuhe haben und du kommst mit roten, ausgewaschenen Sneakers, wirst du nicht als negativ. Und das ist bewiesen. Das ist eine geile, ich weiß nicht, wie das Buch heißt. Ich habe es im Urlaub gelesen. Ich kann es raussuchen und dir im Nachgang liefern. Von einer Professorin, ich glaube von Harvard. Ein sozialpsychologische whatever. Supergeiles Spiel. Ist eine Ziege drauf auf dem Buch. Kann ich mal raussuchen. Und die hat das nämlich gemacht und die hat es auch gemessen. Und die hat es auch eruiert und auch zahlenmäßig tatsächlich mal in Stein gegossen, also in Beton gegossen. Und hat gemerkt, wenn du diese Person mit den roten Turnschuhen bist, in dieser sehr High-End-Premium-Zielgruppe, ja, von uniformierten gleichen Menschen, wirst du am Ende des Tages als wichtiger, relevanter und kompetenter wahrgenommen.
Da muss ich wieder an Elon Musk denken. Es war ein Event in Deutschland, so eine Panel-Diskussion mit dem Chef von Vodafone. Alles hochrangige CEOs aus Deutschland. Alle mindestens im Dreiteiler. Und Elon Musk in Jeans, schwarzen T-Shirt und Sneaker.
Ja, das ist halt, wenn du dich nicht mehr also an Statuskonventionen halten musst, auch das ist natürlich Storytelling und baut deinen Personal Brand auf. Das kannst du auch nutzen natürlich. Aber das ist natürlich, wenn du die wenn du die Statustheorie meisterlich beherrschst, und das tut er natürlich, dann ist das wirklich auch ein Werkzeug, auch dramaturgisch und erzählerisch.
Enorm. Eine andere Frage, die mich erreicht hat, das passt jetzt, glaube ich, auch vielleicht ganz gut rein, wenn es so um den Protagonisten an sich geht. Was passiert denn, wenn ich nicht der Elon Musk sein möchte, wenn ich nicht selbst der Protagonist sein möchte, der im Rampenlicht steht? Kann ich dann auch gute Geschichten erzählen? Brauche ich überhaupt einen Protagonisten oder kann ich theoretisch auch andere Aspekte meines Unternehmens protagonisieren?
Na klar. Also das Beste, was du hast, bist du. Menschen reden halt nur mal gerne mit Personen und nicht mit Logos. Du kannst aber auch ein Produkt nehmen. Du kannst eine Firma nehmen. Du könntest dir einen Avatar schaffen wie das Michelin-Männchen. Keine Ahnung. Also du könntest dir eine Figur nehmen. Oder der Wüstenrotfuchs, hieß der so? Mhm. Ne, weißt schon. Der Bausparfuchs. Geht, ja. Oder eben so eine, wie hieß die von, gab es nicht eine bei Persil? So eine ältere Dame? Ich weiß es nicht. Also du kannst dir so Figuren erschaffen. Oder der Herr Kaiser in der Versicherungsbranche. Kann man machen. Aber weiß nicht, ob das so 2022 ist. Das klingt eher ein bisschen oldschool. Aber du kannst dir überlegen, wen gibt's denn noch in deiner Firma? Das haben wir häufig gemacht. Also wenn wir Firmen beraten haben oder begleitet haben oder auch in so einem Change-Prozess über ein Jahr begleitet haben, dass sie visueller oder digitaler oder präsenter werden in digitalen Medien, dann haben wir meistens so eine LinkedIn-Taskforce gegründet. Mal mit 10 Leuten, mal mit 17 Leuten. Haben aus allen Fachbereichen Leute gesucht, die richtig Bock drauf haben. Also auch da kannst du den Hund nicht zum Jagen tragen. Du musst halt Leute nehmen, die eh schon eine Erzähllust haben. Die musst du nehmen. Und die haben wir produziert für diese Unternehmen sozusagen. Oder haben ihnen gezeigt, wie sie sich selber produzieren. Und das sind ja auch Experten, nur halt unter einem Dach sozusagen. Oder Leute, die halt wirklich relevant sind. Und das ist super interessant. Und das ist auch bisher richtig, richtig gut gelaufen. Und plötzlich hast du halt nicht nur eine Webseite im Internet und eine Company-Seite auf LinkedIn, sondern du hast eine Website, eine Company-Seite und noch 17 Personal-Profile, die wie Landing-Pages für dich arbeiten. Du hast also plötzlich mal versiebzehnfacht sozusagen oder ne, also mal vervielfacht deine ganzen Outlets und das ist toll. Das funktioniert meistens gut. Dann musst du dich nicht selber als Founder, Gründer oder wie auch immer mit der Nase in den Wind hängen. Aber per se empfehlen wir es halt doch. Es ist schon der mächtigste Weg. Machen wir uns nichts vor. Das ist schon, es gibt einen Grund, warum Mr. Jobs das selber gemacht hat, warum Herr Musk das selber macht, warum Jeff Bezos das macht. Hier der Founder von Starbucks, der Howard Schulz, Bob Iger von Disney, es gibt einen Grund dafür. Und es gibt ja auch große Corporates wie Audi, die das ja auch machen, wo du die Frau Dr. Hildegard Wortmann hast, die jetzt Vorstand Worldwide für Marketing ist, die ist das Gesicht von Audi auf LinkedIn. Nicht Audi Audi, sondern die Frau Wortmann ist Audi. Das gleiche, weiß ja auch, Kaba, Kaba Yonosi, der von SAP jetzt die Verantwortung fürs Personal hat und mit in der Geschäftsführung sitzt, der war bei uns im Podcast vor einem Dreivierteljahr und der ist das Gesicht von SAP. Menschen gehen wegen ihm dahin. Das ist nicht, die haben zwar eine Company-Profilseite, aber da machen sie Pressemitteilungen. Ja. Wenn du aber interagieren willst mit dem echten SAP, und das ist er auch persönlich, dann wirst du dort zu Kava gehen.
Ich sehe es auch bei meinen Kunden relativ oft. Die wollen zu Beginn der Zusammenarbeit gar nicht das Gesicht werden, weil oft auch, ne, wenn du einen gewissen Expertenstatus erreicht hast, du bist auch nicht unbedingt dieser extrovertierte Typ, der gerne erzählt. Ja. Aber je mehr man sich auf diesen Gedanken einlässt, desto mehr Spaß macht es am Ende auch, weil man sehr viel Anerkennung zurückbekommt. Und ich kann euch durch die Bank sagen, dass fast jeder, eigentlich jeder, der am Ende dann zum Gesicht des Unternehmens geworden ist, froh darüber war, dass es geworden ist, weil er gemerkt hat, was das alles ermöglicht und welche Türen dadurch aufgehen. Als wenn man sich jetzt irgendwie in zweite Reihe gesetzt hätte und irgendwie einen Mitarbeiter enabled hätte oder was auch immer. Also am Ende des Tages hat es sehr, sehr viele Vorteile, wirklich das Gesicht zu sein. Und es macht vieles einfacher.
Absolut. Und du baust ja auch einen Wert auf, ne? Also das ist ja wie ein Avatar, ein digitaler Avatar. Du baust IP auf, also Intellectual Property. Also du lässt was da, was du später vielleicht sogar lizenzieren könntest oder in Buchform gießen könntest. Also Content ist ja auch multidimensional weiterverwertbar und konfektionierbar und recycelbar. Deswegen ist, du baust da wirklich Wert auf. Also ich sage immer, das ist das, was die Leute manchmal nicht so verstehen. Wenn du Content draußen hast, organischen Content, also den du nicht bezahlst, dann ist es der Zins- und Zinseszinseffekt nur im Internet. Heute ist er draußen und ihn gucken sich 3 Leute auf YouTube an. Übermorgen wird er indexiert, dann gucken ihn sich 27 Leute an. 6 Wochen später hat die Google-Suche ihn indexiert, gucken ihn 643 Leute an, was auch immer. Ja, dann sharest du diesen gleichen Beitrag, einfach den Link nochmal auf deinem LinkedIn, und weil du gerade erst anfangen hast, du hast halt nur 152 Follower, aber von denen, du hast halt aus Versehen einen kleinen Viral-Hit gelandet und 700 weitere gucken ihn sich an, diesen Beitrag, den du auf LinkedIn geteilt hast. Dann kommst du, weißt du, hier 600, da 700, ja, kommst du irgendwann auf fast 2000 Views. Ja, was hast du dafür gemacht? Einmal das Video drin getan. Und dann hat er 2000 Views plötzlich. Und plötzlich kriegt das eine Rückmeldung an den Algorithmus, der sich dann denkt, ach, guck mal, ist ja doch ganz relevant. Und dann ist diese Lawine nicht mehr aufzuhören, also nicht mehr aufzuhalten. Und jetzt stell dir vor, du hast nicht 1 von diesen Videos, sondern 10 gemacht oder 100. Und das ist halt das, was die Menschen, glaube ich, unterschätzen. Diese Masse an Touchpoints, diese Masse an Marketing-Berührungspunkten, das kannst du nicht mehr stoppen. Das ist irgendwann unstoppable. Die Leute finden dich, die Leute mögen dich, die Leute, also die richtigen Leute, ne? Es gibt auch welche, die mögen dich nicht, fair enough, die dürfen auch wieder gehen. Aber irgendwann ist diese Content-Marketing-Maschine nicht mehr aufzuhalten. Das ist cool.
Das ist halt auch enorm wertvoll, weil du hast ja vorhin so gegen Performance-Marketing geschossen.
Nö, ist halt ich mag Performance-Marketing, aber es gibt Unterschiede.
Genau, also Performance-Marketing, ne? Beschleunigt halt. Ja, ja. Du kannst es halt wunderbar beschleunigen, aber wenn du irgendwann den Hahn zudrehst, war es das. Passiert nichts mehr.
Genau.
Ja, und während Content halt etwas ist, das vielleicht ein bisschen langsamer anläuft, aber dafür langfristig für dich arbeiten kann. Genauso wie diese Podcast-Folge. Ja. Die geht jetzt Sonntag online, da wird es vielleicht ein paar Leute geben, die sich das Ganze anhören. Ja, dann werden daraus kurze Antworten von dir im besten Falle konfektioniert. Die landen auf YouTube, die landen auf LinkedIn, gucken sich wieder ein paar tausend Leute an. Und am Ende des Tages hat man halt mit einmal Arbeit einfach enorm viele Menschen erreicht und ganz viele Gedanken teilen können, die man so vielleicht nicht hätte teilen können auf der Bühne, die man sich halt online geschaffen hat.
Exakt. Ja, und es hört dann nicht mehr auf. Es geht auch nicht mehr weg. Das ist dann auch Vor- und Nachteil, ne? Also es bleibt da. Aber, also, keine Ahnung, ich bin irgendwie noch verschont geblieben mit Shitstorms. Ich kenne auch von unseren Kunden niemanden, der einen hatte. Also irgendwie, indem er mit Business-Inhalten rausgegangen wäre. Ich kenne keinen Experten, der einen hatte.
Also das Schlimmste, was jetzt bei mir, weil bei meinen Kunden halt mal passiert ist, dass wir von Frank Thelen halt blockiert wurden, weil wir ihn öffentlich kritisiert haben für eine kritisierbare Aussage, aber ansonsten...
Der Frank hat andere Probleme derzeit.
Der hat aktuell auch andere Probleme, ja.
Der hat andere Herausforderungen in seinem Leben, glaube ich, gerade.
Ja, aber er schreibt auch seine Geschichte und hinten raus wird er was draus gelernt haben.
Ja, fair enough, alles gut. Alles gut.
Jetzt sind wir ein bisschen vom Protagonisten noch weggekommen. Was mache ich denn, wenn ich jetzt kein Experte oder Dienstleister bin, sondern halt ein ganz klares Produkt habe, was ich verkaufen möchte? Kann ich ein Softwareprodukt, kann ich Hardware, kann ich sowas auch protagonisieren? Empfehlt ihr das, dass ihr Geschichten dann auch mit euren Produkten erzählt? Oder wie gehe ich damit um?
Nö, da würden wir, glaube ich, ratzfatz den Kunden protagonisieren. Also die Erfolgreichen, also die ein Testimonial geben. Da würden wir Kundenreisen erzählen. Also natürlich kannst du, ne, Steve Ballmer steht auch für Microsoft sozusagen, aber ja, der, ob der jetzt das verkauft, weiß ich nicht. Produkte, klar, also ich meine, Elon Musk verkauft ja auch nur ein Produkt, das kann man schon machen, aber nee, ich glaube, im Softwarebereich ist, glaube ich, echt ein super Beispiel dafür, Kunden erzählen zu lassen. Klar, auch Gründer funktioniert immer, Anwender funktioniert super, weil ich mich halt sofort mit denen identifizieren kann und weil ich mir halt immer nur diese eine Frage stelle, what's in for me, ne? Also was zur Hölle habe ich jetzt davon, dass du mir irgendwas erzählst, ich habe gerade ein Problem, aha, du zeigst mir einen, der das gleiche Problem hatte, zusammen habt ihr das gelöst, aha, vielleicht kannst du mir meins auch lösen, danke, wo ist die Kontakttelefonnummer? Deswegen, ich glaube, das würde ich so machen.
Damit sprichst du nochmal einen wichtigen Punkt an, weil wenn man anfängt, Geschichten zu erzählen, ist man meist selbst gar nicht der Held der Geschichte, die man erzählt. Mhm. Es ist wichtig, dass man seine Geschichte mal irgendwo platziert und auch immer mal gerne wiederholt, damit ich verstehe, mit wem rede ich da eigentlich. Mhm. Aber wenn man es, glaube ich, überträgt, ist man selbst eigentlich eher so der Mentor oder, sag ich, der Wegbegleiter in der Reise des Kunden.
Genau.
Ja, und die Geschichte muss man eigentlich erzählen und sich halt entsprechend in dieser Geschichte platzieren. Ja, und gerade wenn du Software-Anbieter bist oder ein Hardware-Produkt hast, Robotik, was auch immer, dann geht es halt eigentlich darum, dich diese Geschichte vom Kunden zu erzählen, die durch dein Produkt, durch deine Begleitung, was auch immer, besser wird.
Exakt. Du musst vorher einmal legitimieren, warum du der Mentor sein darfst. Also du musst deine Geschichte als Positionierungsgeschichte rauslassen. Deswegen diese vier Schritte ganz wichtig. Warum machst du das eigentlich? Weißt du, weil es gibt 17 verschiedene Fitnesstrainer. Warum soll ich mich für dich entscheiden? Weil ich kann es ja von außen nicht prüfen. Ich kenne deine Qualifizierung nicht oder ja, ich habe keine Ahnung. Gib mir irgendwas, woran ich mich festhalten kann. Dafür haben wir eine Positionierungsgeschichte. Nach der Heldenreise oder nach der Lehre der Heldenreise ist nun mal ein Mentor auch jemand, der seine Heldenreise selber abgeschlossen hat. Deswegen musst du mir einmal beweisen, dass du der Richtige bist. Und dann erzähl mir ganz viele Geschichten von Menschen, wo du der Mentor sein durftest, wo du Menschen zum Elixier geführt hast, zur Glückseligkeit, egal in welcher Branche. Und das ist super. Also das ist auch der Bereich bei uns auf der Webseite, der am meisten jetzt ausgebaut wird und wurde. Wir machen ein großes Event im Oktober, wo wir das Ari-Kino hier in München gemietet haben, kommst du ja auch. Freue mich auch, wenn du kommst. Bist ja schon fest dabei. Und da werden wir mit 150 Leuten, also im besten Fall machen wir mit 100 von denen ein Testimonial-Video. Weißt du, und das ist natürlich, das ist real. Das überproduzieren wir nicht. Das machen wir auch nicht total auf shiny und glossy und im Studio, sondern einfach im Vorbeigehen. Echte Meinungen, aus dem Bauch raus, ohne nachzudenken, was hat's dir gebracht? Und das sind die Sachen, glaube ich, die am Ende das Ganze dann auch verkaufen.
Ja, aber genau hier ist ja das Problem, dass halt ganz viele, wenn sie anfangen, Geschichten zu erzählen, halt immer wieder ihre Geschichte erzählen und immer wieder sich in Spotlight stellen und nicht den Kunden.
Ja.
Ja, und ich glaube, wenn man das einmal verstanden hat, ja,
exakt,
dann wird man, glaube ich, eine deutlich stärkere Durchschlagskraft entwickeln können, wenn es darum geht, Geschichten zu erzählen, die am Ende halt, ja, ihr sagt's ja, verkaufen können.
Absolut. Ja. Es ist wichtig, die Geschichte, wie du schon gesagt hast, immer wieder zu penetrieren und zu wiederholen und auf verschiedene Arten zu erzählen. Aber ist ja das Coole, wir haben ja einen riesen Geschichtentopf, aus dem wir uns bedienen können. Und dann kann man ja viel, 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 viel Content schaffen. Und das ist auch eigentlich die Magie des Ganzen. Das ist auch das Schöne an digitalen Medien. Du kannst so viel Content dahin bauen. Überleg mal, wenn du das früher hättest irgendwie in Zeitungen abdrucken wollen oder du hättest dafür einen Werbespot schalten müssen. Weißt du, das ist goldene Zeiten gerade, auch wenn die Leute das nicht verstehen. Es ist so, ich sage immer, Storytelling ist das goldene Handwerk, aber wir leben auch in goldenen Zeiten. Es ist, überleg mal, wir haben irgendwie vor 2 Wochen haben wir ein Video über diese 4 Schritte übrigens, über unseren, wir haben da sogar einen Storytelling-Spickzettel dafür entwickelt. Wir haben ein Video gemacht. Auf TikTok. Das haben wir einfach hochgeladen. Super schlecht. Schlechter Call to Action. Dafür gab es auch noch keine Landingpage. Jetzt gibt's eine, weil wir was gelernt haben. Da war einfach nur, schreib uns eine Mail an unsere E-Mail-Adresse, dann schicken wir den dazu. Dann haben wir in, weiß nicht, 2 Wochen jetzt irgendwie, weiß nicht, knappe 60 Leads, und zwar High-Class-Leads. Also ein weltbekannter Versicherungskonzern, ein weltbekannter Chemiekonzern, ein weltbekannter Marketingkonzern. Also, aber Head of Digital, Head of Marketing, die haben uns geschrieben über TikTok, organische Reichweite. Das wurde dann irgendwie, keine Ahnung, 6.000 Mal, 7.000 Mal geguckt, dieses Video. Dann haben wir danach ein Video gemacht, das aus Versehen viral gegangen, mit mittlerweile fast 191.000 Views. Das hat das andere Video wieder befeuert mit dem Spickzettel. Und das Ganze dreht sich immer im Kreis. Aber das ist organischer Content. Und das ist ja unsere Drittverwertung. Diese Videos haben wir für YouTube gemacht, haben sie dann hochkant geschnitten für Reels. Und weil wir das dann da hatten, haben wir es dann auch noch auf TikTok rausgeschmissen. Und es geht durch die Decke. Und das ist für umsonst. 190.000 Kontakte, weißt du, was das gekostet hätte mit Performance-Marketing? in so einer relevanten Zielgruppe. Und dann kriegst du auch noch die Leads und wir haben damit auch schon messbar Geld geclosed. Also es ist auch das Geschäft kam schon zustande. Wenn du mir das erzählt hättest vor 5 Jahren, das ist doch alles loco. Das ist goldene Zeiten. Nur wer es jetzt nicht macht, wird von diesem Zins- und Zinseszinseffekt halt einfach wieder sehr viel später profitieren.
Das ist genau, auch wie beim halt Zins- und Zinseszins. Versuchen hinterherzulaufen und nicht mal diesen Punkt kommen können.
Wenn wenn die Leute mir sagen, Gott, das ist was, das haben wir für 2023 geplant, da kümmern wir uns jetzt nicht drum, weil jetzt ist ja erst Juli. Wir haben jetzt ja noch ein paar Monate, aber 2023 greifen wir an. Dann denke ich mir, geh jetzt raus. Mach alten Kram, recycle den, mach simplen Kram, dokumentier nur, mach 1 Minute, erzähl mir was von deinem Expertenwissen, du musst ja nichts recherchieren. Erzähl's mir einfach nur. Weißt du, der Teuger. Weißt du, wir reden über Teuger. Teuger, ja, quatscht der nur rein. Die geilsten Sachen aus dem Alltag quatscht der da rein und ist der HR-Gamechanger und macht das großartig und hat, weiß nicht, 35.000 Follower, hunderttausende Views. Es ist doch verrückt. Alles, was da zwischen unseren Ohren in diesem großen Muskel da drin steckt, müssen wir einfach nur auswringen und in digitale Form gießen. Und schon kannst du dir damit ein kleines Content-Imperium aufbauen. Und das meine ich so.
Ja, das ist einfacher, so doof es klingt, es ist einfacher, als man denkt. Aber ja, da kommen wir vielleicht zu einer Aussage, weniger eine Frage. Viele Menschen sagen auch einfach, ich kenne keine guten Geschichten. Ich habe doch nichts zu erzählen. Mein Leben ist langweilig. Das, was ich erzählen könnte, das ist doch auch eigentlich vollkommen klar den Leuten. Mhm. Ja, was sagst du denn Menschen, die das Gefühl haben, keine Geschichten erzählen zu können?
Ja, was ich zu denen sage, Bullshit, sage ich zu denen, weil es natürlich ein totaler Quatsch ist. Aber ich kann das nachvollziehen, weil du dich natürlich einmal, ist natürlich eine Glaubenssache, ne? Also eine Glaubensfrage, ein Glaubenssatz, den du erstmal überwinden musst. Schau, es ist immer das Geile. Deswegen unterrichte ich viel. An der Filmhochschule in Berlin-Potsdam, an der Bayerischen Akademie für Fernsehen, was auch immer. Sowohl vor Anfängern, als auch vor richtig Fortgeschrittenen. Und immer wenn ich dahin gehe, setze ich mein Niveau hier oben an und denke mir, boah, den hau ich jetzt aber was um die Ohren, weil da muss ich abliefern, ne? Die sind einiges gewöhnt. Boah, da muss jetzt richtig was kommen. Und während jeder Vorlesung denke ich mir, ach du Scheiße, ich glaube, wir müssen nochmal zurück zu den Basics. Da müssen wir nochmal ganz unten anfangen, was nicht negativ ist, sondern die Basics sind ja meistens das, was auch den Erfolg macht. Da oben dieses High-End-Wissen, das macht die letzten 3%, darum geht's ja gar nicht. Aber da sind wir alle, wir in Anführungsstrichen Experten, wenn ich mich da jetzt mal mit reingliedern darf. Deswegen ist das Learning nach auch jetzt 3 Jahren mit einem digitalen Weiterbildungsprodukt und eben vielen Vorträgen, aber auch vielen lehrender Tätigkeit, man weiß immer so viel mehr als die anderen. Man weiß es nur nicht. Und das ist der Punkt. Und wenn du das einmal verstanden hast, wie viel mehr du weißt und wie wertvoll das ist und wie sehr die dankbar dafür sind, wenn du dieses Wissen teilst, auch das Basic-Wissen. Du darfst mit einigen auch bis zum Ende der Skala gehen. Aber die meisten, 80-90%, brauchen die Basics. Nur einfach mal, weißt du, man sagt, jeder Vollidiot kann kompliziert, nur das Genie kann einfach. Und wenn du einmal die einfachen Sachen verstanden hast, dann macht alles plötzlich richtig viel Spaß. Und das ist so interessant. Und wenn du das verstanden hast, dann fallen dir plötzlich nur noch Geschichten ein. Und dann eben zurück zu diesem Thema, selbst wenn alle die fachliche Qualifikation haben wie du, auch wenn alle genau gleich sind wie du, niemand hat das Wertesystem, niemand hat die gleiche Philosophie, niemand hat die gleichen persönlichen, privaten Einschläge, aber auch Erfolge mitnehmen dürfen. Und dadurch entwickelt sich deine Geschichte. Wir haben einen Anwalt, über den rede ich immer wieder, der ist ein Anwalt. Keiner kann sagen, ob er gut oder schlecht ist, weil keiner von uns, also ich jedenfalls, habe keine Jura studiert. Und der ist halt im Medien- und IT-Bereich unterwegs. Und der hat halt überlegt, boah, ich bin einfach doch auch nur ein Anwalt. So, und dann saß ich mit dem hier und habe mit dem geredet und habe gesagt, so, was machst du denn sonst noch? Sagt er, oh, ich war mal Konzertpianist. Okay. Sagt, aber ich habe keine Geschichte, nichts interessant an mir, ich bin Anwalt. Ich so, okay. Und sonst? Ja, keine Ahnung, irgendwie mein Studium war so boring, so langweilig, da habe ich mir irgendwie mit Freunden die Vespa hoch ins Studentenwohnheim irgendwie reingeschoben und habe die komplett auseinandergenommen, gereinigt und wieder zusammengebaut, weil ich verstehen wollte, wie die geht. Das hat mich durchs Studium gebracht. Ich so, okay. Und sonst noch? Er so, ja, und dann irgendwie die letzten Jahre, da war ich irgendwie nicht so richtig ausgefüllt in meinem Job und dann habe ich mir noch beigebracht, wie man Websites programmiert, also hardcoded. Ich so, okay. Also du machst Medienrecht, IT-Recht, künstlerisches Recht. Und du sagst, du hast keine Geschichte, aber du hast einen künstlerischen Hintergrund, du warst Konzertpianist, du hast meine Webspa auseinandergenommen, du hast also Tech-Verständnis und du hast dir dieses Thema Programmieren beigebracht und in medialen Umfeldern bist du unterwegs. Kann es sein, dass du eine Geschichte hast, dass du Dinge durchsteigen willst, dass du auf mindestens mitreden möchtest mit deinen Kunden, genau so viel gerade weißt und auch bereit bist, dich mit einzudenken, wie es nötig ist, aber auch immer in der Vogelperspektive zu bleiben, um der perfekte Business-Buddy zu bleiben und juristische Beratung bei einer Gründung oder bei einer Skalierung zu übergeben? Sagt er, ja, stimmt. Sag ich, ja, das ist deine Geschichte.
Was du gerade beschreibst, ist ein Riesenproblem. Dieses Feedback, was du ihm gegeben hast, das kriegen die meisten da draußen ja gar nicht.
Exakt.
Ja, auch als wir uns kennengelernt haben, da war ich auch viel nach Feedback gesucht. Das Feedback konntest du mir geben. Mhm. Ja, ich gebe meinen Kunden auch ein Feedback, dass sie auf einmal erkennen, hey, da ist viel mehr da. Und diese Geschichte, die ich hier erzählen könnte, die ist enorm schlagkräftig. Mhm. Ja, und wenn da einmal die Augen aufgehen, ist das enorm wertvoll. Man braucht ja nicht mal einen Mentor oder einen Sparringspartner oder was auch immer, wie uns zum Beispiel. Mhm. Wenn man einfach anfängt, in den Markt zu kommunizieren, kriegt man ja Feedback. Genau. Weil man findet ja raus, was Leute interessiert und was nicht. Und ob diese Ideen, die man kommuniziert, ob die interessant sind oder nicht. Ja, das ist ja, wenn man damit einmal anfängt, das verstanden hat, ich glaube, dann hat man echt viel geschafft. Das ist enorm wertvoll.
Ja, und deswegen sage ich auch immer, einfach rausgehen, nicht warten. Die Leute sind immer, wie sagen wir, die bleiben immer, das sagen unsere Auszubildenden sozusagen, unsere Weiterbildungsteilnehmer sagen immer, ja, ich erwische mich selber immer wieder dabei, dass ich halt irgendwie noch im Stall bin. Ich striegel das Pferd noch und fütter das noch und beschlag das mit neuen Hufen. Na, und ich so, ja, aber guck mal draußen im Stall, also außerhalb, weißt du, da scheint die Sonne, da kann das Pferd rennen, du siehst was vom Leben, kannst gucken, ob du mit deinem Pferd ein bisschen angeben kannst, ob andere das gut finden, kannst es mal so richtig im Galopp reiten, wäre das was? Willst du mal raus oder willst du weiterhin bei dir noch in deinem Stall bleiben? Und dann jagen wir die aus dem Stall. Ja, auch vielleicht stellt man dann auch fest, dass man ein totes Pferd gerade reitet, ist ja großartig, weil du dann sofort absteigen kannst und das nächste holen kannst.
Genau,
du brauchst aber dann kommst Feedback. Du doch weiter.
Ja, wenn du das Feedback nicht bekommst, dann weißt du ja gar nicht, ob du in die richtige Richtung läufst oder nicht.
Exakt.
Lass uns mal auf die andere Seite des Extrems gehen. Jetzt bist du dabei, Geschichten zu erzählen und Geschichten zu produzieren. Irgendwann bist du an dem Punkt, dass dir Inspiration fehlt und man sich irgendwie leer fühlt. Ja, das hast du mir auch schon mal von erzählt. Woher holst du denn deine Inspiration, wenn du mal das Gefühl hast, das habe ich hier wochenlang für unsere Kunden Geschichten entwickelt. Jetzt fühle ich mich irgendwie leer. Wo gehst du hin, um wieder deinen Geschichtentank aufzufüllen am Ende des Tages?
Ich habe 4 Bereiche. 4 Schritte vor mir, schon wieder eine. Nein, also
du lebst Familie. Dein Leben auch mit der Zahl 4, oder?
4 ist es. Das Leben wird so einfach, wenn du dich nach der 4 rechnest. Die 4 ist die neue, wie ist diese geheime Zahl, die 23? Die 4 ist die neue 23, die neue 23. Ja. Nee, also Familie. Ich gebe mir ungefähr eine Stunde Lego spielen mit meinem Sohn und ich bin schon relativ gut aufgefüllt. Neuerdings spielen wir Magic, das Kartenspiel. Super genial. Macht da total ich Bock. Vorbei. Das macht so Bock. Dann ist es Locations. Ich liebe Los Angeles. Da bin ich ganz oft. So oft es geht. Da gibt es das Magic Castle, diese Vereinigung der Zauberkünstler, wo ich Mitglied bin und wo ich abends hingehe und versinke und Zauberei anschaue, mich verzaubern lasse wieder selbst mal. Manchmal bin ich auch verzaubert, du weißt nicht, wie es geht, das freut mich dann, es kommt als Zauberer nicht mehr so oft vor. Das hilft mir enorm, also Locations. Dann, was mir sehr hilft, ist wirklich Netflix und Co. Also ich suchte alles weg, was nur irgendwie geht. Also du hast vorhin gesagt, Stranger Things, The Boys, Obi-Wan Kenobi, alles, was irgendwie geht. Ich muss irgendwann meine Story-Akkus echt wieder aufladen, das tue ich auch, meistens multimedial, also meistens wirklich auf filmischer oder Serienebene. Und das andere ist, du weißt es, meine Holzwerkstatt. Ich habe während Covid ja das Holzwerken entdeckt, bin in die DIY-Sparte abgerutscht. Das hat mir Covid gerettet, also die Zeit erträglich gemacht. Und seitdem baue ich von kleinen Dingen bis großen Dingen bis zu unserer kompletten Schlafzimmereinrichtung. Außenmöbel, Bestuhlung auf der Terrasse, alles. Und ich liebe es, weil da musst du den Kopf ausmachen. Weil, ne, Holzkrise. Holz sehr teuer, du willst es nicht kaputt machen an der falschen Stelle, sonst musst du es neu kaufen, das macht gar keinen Spaß. Also musst du millimetergenau arbeiten. Und du arbeitest auch mit gefährlichen Maschinen, wo du möglichst sehr präsent sein solltest, weil die sonst fiese Dinge mit dir anstellen können. Und das ist geil. Und dann bist du so im Tunnel und so in der Aufmerksamkeit und hast keine Gedanken mehr für, welcher Call ist liegen geblieben, welche Geschichte könnte ich erzählen, sollte ich mich dahin positionieren? Alles irrelevant. Und das sind wichtige Inseln.
Das heißt, also auf der einen Seite musst du abschalten können. Ich glaube, das machen viele Unternehmer auch nicht. Oder es fällt sehr schwer, gerade wenn du selbstständig bist oder Einzelunternehmer, dass du wirklich mal abschaltest. Mhm. Weil wenn du nur im Produzieren bist und nicht die Möglichkeit hast, mal komplett eine Ruhephase zu haben oder wie du beschreibst, auch mal zu konsumieren. Mhm. Du kannst ja nicht den ganzen Tag reden und nie was lesen oder nie was aufnehmen. Dann läufst du einfach irgendwann ins Leere und hast irgendwann das Gefühl, so ausgebrannt zu sein. Ich merke das für mich auch. Wenn ich den ganzen Tag in Termin bin, dann habe ich abends auch gar nicht mehr so viel Lust zu reden. Am liebsten setze ich mich auf die Couch mit meiner Frau, gucken auch Stranger Things, Obi-Wan Kenobi, je nachdem, was gerade rauskommt, um einfach nur ein bisschen Geschichten aufzunehmen und so ein paar Gedanken aufzunehmen, ohne irgendwie responden zu müssen. Ja. Und das hilft mir enorm dabei, auch ein gutes Buch, ja, einfach nur Informationen aufzusaugen, hilft enorm dabei, dann wieder deine Storytelling-Energie aufzuladen und wieder ein bisschen Power zu haben, gute Geschichten zu entwickeln.
Weißt du, was auch cool ist? Fällt mir auch gerade ein, jetzt wo du sagst. Vespa fahren ist bei mir auch ein Ding. Ich fahre mit der Vespa durch die Felder. Ich wohne relativ nah an den Feldern, hier im Münchner Randgebiet sozusagen. Und Vespa fahren ist so cool, weil du kannst dabei nicht telefonieren. Also du kannst dabei eigentlich, es macht doch keinen Spaß, irgendwie so Böbbel in den Ohren zu haben, um irgendwas zu hören. Ich höre nichts, ich sehe nichts, ich telefoniere nicht. Und meistens habe ich auch keinen Beifahrer. Und selbst dann macht es keinen Spaß, sich zu unterhalten, weil man ja immer so gegen den Wind anschreien muss. Ja. Alleine auf der Vespa durch die Gegend zu gucken, ist echt richtig großartig. Das macht richtig Bock, weil da ist auch so der Kopf weg. Das ist auch großartig.
Jetzt
also,
wo du funktionierst doch wieder, halt.
Ist eine Fünf-Schritte-Formel jetzt. Ich habe es gerade geändert.
Sehr gut. Für mich ist auch Sport so ein meditatives Ding, dass du einfach, also joggen kann ich gar nicht, weil da fange ich immer an zu denken und bin wieder in diesem Arbeitsmodus. Aber gib mir irgendwie irgendein Spielgerät in die Hand. Sei es Tischtennis, Basketball, Frisbee, vollkommen egal. Gib mir irgendein Spiel. Und ich bin stundenlang beschäftigt und mir geht's danach wieder wunderbar. Körperlich bin ich vielleicht total im Arsch, aber mental bin ich wieder komplett oben.
Ja. Wenn ich das schaffe, ging's mir jahrelang mit Kampfsport. Ich habe jahrelang Wing Chun gemacht, wirklich genauso. 6 Tage die Woche mit Trainerausbildung und hast du nicht gesehen. Das ist dann irgendwann auch vorbei gewesen und gut gewesen, aber das hat mir echt viele Jahre so diesen Effekt gegeben. Weißt du, so, da bist du auch besser aufmerksam und siehst die Faust, die auf dich zufliegt, sonst gibt's negative Effekte und das ist auch so geil. Da bist du im Hier und Jetzt und da gibt's Adrenalin und immer noch ein nächstes Level zu schaffen, die nächste Prüfung, die neue Technik, das fand ich auch großartig. Da war mein Kopf auch ruhig, da hat mein Kopf endlich mal die Klappe gehalten.
Ja. Eine Frage, die mich noch erreicht hat, ist das Thema Buchempfehlung. Ich gebe dir so ein paar Bücher, ein Podcast-Hörer von dir weiß das sicherlich, die du immer wieder gerne zitierst. Was sind denn die zwei Bücher, vielleicht auf der einen Seite Theorie, auf der anderen Seite wirklich Praxis und Framework orientiert, die du jemandem empfehlen kannst, wenn es um das Thema Storytelling geht? Ich meine, euer Buch ist noch nicht raus, das kannst du noch nicht empfehlen an dieser Stelle.
Nee.
Aber was sind denn gute Werke, die mir dabei helfen können, so ein bisschen besser die Kunst des Storytellings, des Geschichtenerzählens auch zu verstehen?
Das eine ist mehr oder weniger die Bibel des Storytellings von Christopher Faulkner, die Odyssee des Drehbuchschreibers. So, auch großartig für Menschen, die keine Drehbuchschreiber sind, weil das ist die perfekte Erklärung. Christopher Faulkner war mal als Story Consultant bei Disney, hat dort den Lion King, also die erste Variante von König der Löwen, begleitet, beraten und auch maßgeblich daran Erfolg, also maßgeblich Verantwortung dafür, dass es so erfolgreich geworden ist. Sehr großartiges Buch. Echt toll. Sollte man gelesen haben. Auch wenn man einfach mit Kommunikation mit Menschen unterwegs ist. Wenn man verstehen will, wie Menschen funktionieren, ist das das absolute Go-To-Buch. Und wir haben es vorhin schon gesagt, Humor ist auch so wichtig, ne? Oder sich mit Humor auszukennen oder ihn spielen zu können oder sich damit zu befassen. Da ist einfach von John Forhouse, auch ein amerikanischer Autor, Buch heißt auf Englisch The Comic Toolbox, auf Deutsch heißt es Handwerk Humor von John Forhouse. Großartiges Buch. Die zwei sind super. Kann ich wirklich nur empfehlen.
Perfekt. Ich werde es raussuchen, mit in die Shownotes packen. Dann Uwe, auch mit Blick auf die Zeit. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke für die Einladung.
Der Zuhörer konnte heute einiges mitnehmen. Und ich denke, wenn man sich zumindest an die 4-Schritte-Formel von dir erinnert, hat man schon einiges mitnehmen können heute.
Dankeschön.
Die berühmten letzten Worte gehen an dich. Ja, du kannst nochmal schamlos Werbung machen für alles, was ihr so verkaufen wollt. Kannst dich auch gerne bedanken für die Einladung oder auch unserem Zuhörer nochmal diesen einen Tipp mitgeben, der ihnen dabei hilft, bessere Geschichten zu erzählen.
Yes. Also, danke für die Einladung. Darf man ja sonst immer nicht sagen, ne? Ist immer so ein No-Go. Aber bei dir darf man das sagen.
Das bei mir darf man das. Ich will ein bisschen Lob auch haben.
Ja, nee, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass du dich so vorbereitet hast. Finde ich echt immer sehr wertvoll und bin sehr dankbar dafür. Das zweite ist, wenn man da tiefer einsteigen möchte bei uns, geschichtendieverkaufen.de, und da gibt's auch den Podcast, da kannst du mal nachgucken, den findest du aber auch auf jeder Audioplattform. Da kann man sich ein bisschen reinhören in das, was wir so tun, und kann jede Woche auch schon mal so ein Nugget mitnehmen für die Arbeit direkt. Und eine Weisheit, wie immer, die von meiner Oma, Gott hab sie selig, die hat immer diesen geilen Satz gesagt: Ärgere dich nur über die Dinge, über die du dich noch in 5 Jahren ärgern würdest. Da gibt's meistens nicht so viel. Und das finde ich eine sehr gute Einstellung. Auch wenn du jetzt überlegst, ob du rausgehst mit deinem Expertenstatus. Was soll denn schon passieren? Es gibt nichts, was du jetzt irgendwie da rausbringen würdest, worüber du dich in 5 Jahren noch ärgern würdest. Aber du könntest dich darüber ärgern, gar nicht erst angefangen zu haben. Von daher, tu's lieber.